Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Dominik Jäger, Chief of Diversity vom DKB-Konzern. Herzlich willkommen, Dominik. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Das wird bestimmt super schön.
Ja, Dominik, wie geht's dir denn heute?
Mir geht es ehrlicherweise heute wieder sehr gut, weil ich bin nämlich ein Heuschnupfenmensch und ich habe sehr gelitten die letzten Tage und jetzt kriege ich wieder Luft und kann sehen, was für so einen Podcast ja auf jeden Fall sinnvoll ist.
Ja, ganz genau. Gibt es ein Motto, das dich die ganze Zeit so in deinem Leben begleitet hat oder das vielleicht momentan für dich Sinn macht? Gibt es da etwas, wonach du lebst oder wo du sagst, ja, das entspricht mir, das könnte so ein Symbolsatz für mich sein?
Ja, tatsächlich sind so zwei Themen. Das eine im Sinne von Leitsatz, das habe ich von meiner Coachin, das fand ich wirklich hilfreich. Die sagt, es gibt nur Freunde, also FreundInnen oder LehrerInnen im Leben. Und das finde ich wirklich gut, weil ab dem Zeitpunkt macht vieles Sinn und hilft der Resilienz auf jeden Fall. Und das andere, das hat eine Kollegin von mir letztens gesagt und ich finde, das hilft auch nochmal sehr stark, wenn man sagen würde, zu uns beiden, mal ein Boot. Es würde auf jeden Fall anders ausschauen. Ja. Also dieses Verständnis dafür, was ich kommuniziere, kommt beim anderen anders an. Und wir haben alle immer noch mal eine eigene Meinung, anderes Bild drauf. Das hilft mir in meinem metaphorischen Gehirn sehr gut, durchs Leben zu gehen.
Finde ich sehr, sehr stark. Weil wir sind so mit uns selber beschäftigt oder denken, dass alle die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Dabei sieht jeder sie durch eine ganz andere Perspektive, durch ganz andere Erfahrungen. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz fundamentale Erkenntnis, wenn man das klar hat im Kopf. Die anderen ticken komplett anders. Die sehen das komplett anders, sehr wahrscheinlich, als wir. Ne? Es gibt keine einzige Perspektive. Und es gibt keine einzige Perspektive, die sich gleicht auf der Erde. Ne? Also man kann gemeinsame Nenner finden, aber wirklich komplett identisch ist das nicht. Ne? Und ich finde es auch so schön, es gibt Freunde oder Freundinnen und LehrerInnen. Das finde ich auch sehr schön, weil das bedeutet, dass alles irgendwie wertvoll ist. Ne? Also da kommt man nicht in die Versuchung, irgendjemanden abzuwerten.
Ja, absolut. Ne? Und ich glaube, auch hier nochmal zurückzugehen und zu sagen, auch ich bin ja für manche Freundin und für manche Lehrerin. Auch mich findet nicht jeder super toll. Ja.
Ja. Ja, genau. Und dann, ich finde, das relativiert das so irgendwie, ne? Dass ja wir alle irgendwie auf so einer Journey unterwegs sind und ja nicht jeder passt oder nicht alles passt, aber muss ist auch nicht dramatisch oder so, ne? Finde ich sehr schön. Dein Herz schlägt für Diversity, Dominik. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wie ist das Thema zu dir gekommen?
Ja, ich würde auch sagen, das Thema ist wahrscheinlich eher so zu mir gekommen. So wie vieles in meinem Leben bin ich da so reingerutscht. Was meine ich damit? Ich bin bei meinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen. Das heißt per se schon mal eh so ein anderes Bild, glaube ich, was andere Leute im Kopf haben. Und qua der Persönlichkeit und des Charakters meines Vaters jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, würde ich sagen. Das heißt, ich war jetzt nie jemand, der ein Problem damit hatte, zum Beispiel in einem Raum voller Männer den Raum einzunehmen und meine Meinung zu sagen. Das heißt, ich hatte nicht so Diversity von Anfang an auf dem Schirm. Irgendwann habe ich bei RatePay gearbeitet, mit Miriam Wohlfahrt zusammen. Und habe darüber, weil Miriam Wohlfahrt so die erste Supporterin groß von Tijen Onaran war, Tijen kennengelernt, die eben Global Digital Women gegründet hat und jemanden gesucht hat für C-Level. Da habe ich gesagt, ja, komme ja von Rocket. Ich bin jetzt nicht so eine Feministin, wie man sich das vorstellt, weil sie so Arme nicht rasiert und Binde auf dem Kopf. Also wirklich so alle Biases bedient in meinem Kopf. Aber ich kann ja da draußen ein Businessmodell machen, ich kann ja das hochskalieren. Und unter der Flagge bin ich angetreten und habe dann gemerkt, dass außerhalb meines Kosmoses die Welt schon anders ausschaut. Also ich kann dir sagen, du hast ja gesagt, du sitzt in Frankfurt, da war ich bei einer großen Bank, ich sage jetzt nicht welche, aber da war ich in der Vorstandsetage, da ist noch eine wirklich mit so einem Kuchenwagen durchgefahren. Okay. Und da war ich mit sehr wenig Frauen zum Beispiel am Tisch gesessen. Und es war damals so, dass meine Mitarbeiterin, Kollegin für Vertrieb, wurde dann schwanger, was total toll war. Aber wir hatten gerade eine Startup, waren so mittendrin. Und dann hieß es, ja, wir haben jetzt keinen mehr für Vertrieb. Gut, dann mache ich das und bin wirklich ein Jahr lang jeden Tag in anderen DAX-Konzern oder Mittelständler gefahren. Und da habe ich viel erlebt. Und da habe ich gesehen, okay, wir haben wirklich viel zu tun für Diversität, für Chancengerechtigkeit allen voran und auch diese Augen zu öffnen. Aber wir haben so zwei Themen. Entweder haben wir so das eine Extrem, das waren dann immer die Leute, die gesagt haben, ja, ich will jetzt das machen, ich habe jetzt aufgeschrieben, was wir die letzten 35 Jahre hier falsch gemacht haben und mit diesen 4 Kilo Papier gehe ich jetzt zum Vorstand. Und ich sage, das kannst du auch verbrennen, weil keiner hört gerne, was er die letzten 35 Jahre falsch gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist, also dieses Eierschalenlaufen. Und die anderen aber, die das irgendwie nett fanden, aber irgendwie niemanden hinter sich versammeln konnten. Und so bin ich da so langsam reingerutscht. So, sorry, lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, toll. Also durch die Praxis, ne? Durch die Berufspraxis und durch das, was dir ja so zugetragen wurde oder was du einfach gesehen hast, ne? Und was ja irgendwie im Clash war zu dem, was du erlebt hast durch deine Erziehung oder durch deine Jugend und Kindheit.
Ja, absolut. Und einfach auch, ich meine, mein Vater hat einen Hauptschulabschluss und hat sich bis nach oben gearbeitet in der Selbstständigkeit. Aber da hat man eben auch mal gesehen, andere Leute, die einfach das erste Mal überhaupt, sage ich mal, Abitur oder Realschulabschluss hatten und jetzt den Job, die gebären nicht auf, wenn jemand irgendwie sagt, mach das und das ist Unrecht. Und da habe ich einen sehr starken Haltungswahn, kann man sagen, für Fairness. Und da wollte ich gerne reingehen und helfen.
Ah, das ist toll, ja. Und wenn du hilfst oder wenn du an mit Diversity loslegst, woran erkennst du, dass Diversity wirklich gelebt wird? Oder das auch nun vielleicht bei einigen Lippenbekenntnis ist. Hast du da so Anzeichen entdeckt, wo du sagst, ja, das ist verstanden, die haben es echt verstanden?
Ja, absolut. Also ich glaube halt per se gehe ich immer erstmal vom Positiven aus und dass keiner früh aufhört und sagt, oh, heute würde ich mal super gerne jemanden benachteiligen oder diskriminieren. Aber das eine ist natürlich, was man sagt und das andere ist, was man macht. Und der zweite Teil bei Diversity ist sehr wichtig, das Tun. Und man merkt das sehr intensiv, indem man an kleinen Stellschrauben reinguckt. Was meine ich damit? Ob man eben wirklich in dem Meeting mal alle zu Wort kommen lässt oder ob immer nur dieselben sind. Wenn es um Projekte geht, sind da immer dieselben drauf oder auch mal andere. Wie ist ein Hiring-Prozess? Stelle ich nur Leute ein, die so sind wie ich selber oder wie mein Team? Oder bin ich auch mal offen dafür, jemanden, der erstmal in mir selber so ein Gefühl von oh, das macht mir Angst, auslöst. Aber das ist ja eher erstmal was Positives, ja? Und ich glaube, diese ganzen vielen kleinen Stellschrauben, die ergeben dann das Gesamtbild, ob das ernst gemeint ist oder ein Lippenbekenntnis. Und da muss man zum einen ins Verhalten reingucken, zum anderen aber auch in Struktur und Prozesse. Mhm. Na, also, ja, da gibt's sehr gute Bias-Free-Prozesse und auch andere, würde ich sagen.
Mhm. Was sind für dich gute Prozesse? Also wie definierst du gut? Was trägt? Also wie definierst du das in Bezug auf Diversity, wo es um Menschen geht, um sehr viele Facetten?
Ja, total. Also ich glaube, was viele, glaube ich, gar nicht so wissen, ist, dass einfach wenn Prozesse und Strukturen über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind, dann sind nicht nur die Menschen diskriminierend und benachteiligend, sondern auch die Strukturen und Prozesse, weil werden ja von Menschen gemacht. Also selbst AI wurde ja von irgendeinem Menschen gemacht und somit fließt da viel ein. Und was meine ich damit? Zum Beispiel haben in der DKB Service einen sehr, sehr guten Prozess, wenn es darum geht, um behinderte Personen, also schwerbehinderte Personen und die sich bewerben. Also dann kommt direkt jemand von der Schwerbehindertenvertretung mit rein. Es werden viele Attribute erstmal rausgenommen, dass man da eben wirklich sich auf die Tätigkeit und die Qualifikation konzentrieren kann. Solche Themen, ne? Und eben nicht, sage ich mal, wenn jemand nicht Lieschen Müller oder Klaus Schmidt heißt, dass man direkt sagt, oha, ne? Also da sind ja so viele Themen, die bei uns hochkommen oder auch Bilder, ja, viele positive wie negative Assoziationen hat man mit Bildern von Menschen. Auch zu sagen, also da bin ich auch ein großer Freund von, ne? Es wird jetzt eine Stelle frei im Team. Suche ich mir dann eins zu eins denselben Menschen, der vielleicht vor 25 Jahren kam und die Stelle richtig besetzt hat? Oder gucke ich mir im Team an, wer fehlt denn aus einer Qualifikationssicht? Und da kommen auch Diversitätsmerkmale mit rein. Und schaue ich mir nur Leute an, vielleicht 80% meines Umfeldes Abitur haben oder vielleicht auch mal jemand über den zweiten Bildungsweg oder QuereinsteigerInnen. Also solche Themen, wie offen ist der ganze Prozess, wie ehrlich und reflektiert ist man auch bei der Vorauswahl und dann, wenn es weitergeht.
Spannend. Und wenn diese ganzen Prozesse neu definiert werden oder gut aufgesetzt werden, ne, gute Prozesse werden, gibt es dann auch, ich sag mal, den Druck oder die Vorgabe, von den Unternehmen, dass man das auch messen kann, was das unternehmerisch bringt, was der Mehrwert dann dieser neuen Strukturen oder von Diversity und Inclusion ist.
Ja, total. Also ich glaube, per se bin ich auch großer Freund von, aufgrund meines unternehmerischen Herzens, finde ich alles gut, was man messen kann. Und da haben wir aber Vor- und Nachteile, würde ich sagen, in Deutschland. Warum? Weil natürlich besteht Diversität nicht nur aus Männlein und Weiblein. Es gibt aber Personendaten, die wir abfragen können in Deutschland und dann aber auch welche, die wir nicht abfragen können, zumindest nicht als Pflichtfeld. Was meine ich damit? Wahrscheinlich wären manche Leute irritiert, wenn man als Pflichtfeld die sexuelle Orientierung angeben müsste, wenn man irgendwo arbeitet. Das machen aber Auswertungen im Nachgang eher schwer, um zu verstehen, haben wir da einen blinden Fleck oder nicht, wenn es um Einstellungen geht. Das heißt, das kann man nur über optionale Umfragen machen. Weiterhin ist Diversität, also man kann es total messen. Ich weiß nicht, ob du die Barbara Lutz kennst mit dem Frauenkarriereindex. Die haben ja da auch ein wirklich gutes Tool kreiert dafür. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ehrlicherweise, und ich glaube, das wird sehr selten gesagt, je diverser ein Team ist, desto schlechter arbeitet es erstmal. Warum?
Ist sehr schwer.
Weil wenn wir alle gleich sind, dann haben wir keinen Stress miteinander, da gibt es keine Diskussionen, wenig Abstimmung, ist ja alles logisch. Das läuft erstmal wie geschnitten Brot. Wenn wir jetzt da andere Diversitätsmerkmale reinnehmen, und das muss einfach nur mal irgendwie, ich war mal im Ausland oder ich habe ein anderes Mindset oder mit reinbringen, dann wird es erstmal ein bisschen chaotischer, weil man muss sich erstmal finden. Das heißt, erstmal würde diese Kennzahl nach unten gehen. Das heißt, Diversität kann man eigentlich erst auf einem langfristigen Meter messen, weil es darauf kommt dann, wie nachhaltig sind die Lösungen, die wir gestalten, wie nachhaltig sind die Produkte, die wir gestalten und wie nachhaltig ist der Unternehmenserfolg. Da gibt es natürlich von den Big Four immer wieder Studien, die ganz deutlich ausrechnen, wie viele Milliarden wir eigentlich liegen lassen, ehrlicherweise auf dem Weg, dass wir es nicht so handhaben. Aber ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich feststellen, wie wollen wir Erfolg messen? Also kann ja auch sein, dass andere Unternehmen sagen, was ich ja total toll finde, die MitarbeiterInnenzufriedenheit ist eine Kennzahl, die wir heben wollen. Und da auch da ist Diversität ganz vorne mit dabei. Denn nur, wenn ich mit meiner ganzen Persönlichkeit auf die Arbeit kommen kann, also wenn ich wirklich ein inklusives Arbeitsumfeld vorfinde, kann ich auch 100% zufrieden sein. Klammer auf. Ich glaube, keiner von uns ist 100% immer zufrieden, aber du weißt, glaube ich, wo ich hin möchte.
Ja, ganz genau. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Kennzahlen heben, das ist oft so ein Stichwort, ne, bei Diversity. Ne? Und da kommen wir dann auch mal auf die Widerstände. Was für Widerstände begegnen dir in deiner Arbeit oder wenn es um Diversity geht, wenn nur das Wort ausgesprochen wird?
Da. Wie viel Zeit hast du?
Ja.
Also da habe ich wirklich schon alles erlebt. Also von dem Klassiker haben wir keine wirklichen Probleme. Also damit beschäftigen wir uns irgendwann, wenn wir Zeit haben, wenn überhaupt. Liebe ich. Oder dann aber natürlich auch das Thema Diversität ist ja für viele Leute nur Frauenquote und Gender. Ne? Gendern macht die Sprache kaputt und Frauenquote brauchen wir auch nicht, weil wir müssen ja nach Qualifikation entscheiden. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, wo sich das jetzt miteinander beißt. Aber gut, das waren zum Beispiel die Themen. Und dann wirklich diese Konsistenz, die ich auch am Anfang gesagt habe, ne? Weil jeder ist erstmal dafür. Keiner ehrlicherweise stellt sich zumindest in die Öffentlichkeit und sagt, Diversität finde ich blöd. Gut, wir kennen jetzt einen Übersee, aber sonst gibt es dann hoffentlich nicht so viele. Aber dann geht es eben über die Handlungen. Und das merke ich schon in den Widerständen, wenn es darauf kommt, eigentlich, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wollen die Frauen in Führungquote heben, dann kann es natürlich nicht sein, dass wenn finally aus der geringen Fluktuation mal ein Platz frei ist, dass man dann sagt, ja, jetzt haben wir einen Mann, den setzen wir da drauf. Natürlich muss man nach Qualifikation einstellen, aber da muss man schon auch gucken, vielleicht haben wir ja auch eine Frau in dem Pool mit der Qualifikation. Vielleicht dauert das dann 3 bis 4 Monate länger, müsste ich dann aber eigentlich auch hinnehmen können, wenn ich es ernst meine. Und das sind so die Widerstände im Kleinen. Weil natürlich kann ich ganz leicht sagen, ich bin fürs Große, aber sobald es dann an meine eigene Comfortzone geht, dann gibt es ganz kleine Mikrowiderstände.
Die sich nur verbal äußern oder auch, wie hast du das erlebt, diese Mikrowiderstände? Weil das sind, ich kann mir vorstellen, genauso wie in Change-Prozessen, sind das ja die wirklich schwierigen Hürden. Ja.
Ja, 100%. Also ehrlicherweise, im besten Fall wird es ja artikuliert. Ne? Ich bin ja großer Freund von Dialog. Man muss aber auch ehrlich sagen, die meisten versuchen das ja dann schon hintenrum irgendwie zu mauscheln. Ne? Also und je größer das Unternehmen, desto schwieriger kann man ja auch wirklich alle ProtagonistInnen im Auge haben. Und dann geht es eher darum so, ja, wir machen das jetzt trotzdem und hoffentlich kommt es nicht raus. Wo auch da wieder der stete Tropfen hüllt den Stein. Ich bin halt kein Freund von, ja, jetzt, gut, wir können auch niemanden wieder ausladen, den wir sozusagen auf die Position gesetzt haben. Aber wirklich dann auch in dieses Überzeugen reinzugehen, zu sagen, hey, schau mal, was macht das jetzt wieder mit der Quote? Jetzt müssen wir laut Fluktuation wieder 7 Jahre warten, bis wir da vielleicht eine Frau hinsetzen können. Auf lange Sicht sind wir dann halt nicht 2035, sondern 2075, wenn das viele Leute machen, erst da. Ne? Also, und ja, so kommen einfach diese Mikrowiderstände oder auch machen Diversity Days oder ähnliches. Ne? Und dann ist natürlich, es gibt die Leute, die ihre Mitarbeitenden dazu begeistern. Und dann gibt es die Leute, die da neutral sind und sagen, ja, ich bin da nicht für, aber wenn du da hin willst, feel free. Und dann gibt es halt auch noch die Leute, die sagen so, Entschuldigung, du hast hier richtige Arbeit zu leisten. Das ist es nicht.
Ja. Das ist dann die Frage der Haltung, des Mindsets und aber auch irgendwo der Unternehmenskultur. Weil wenn das, ich sag mal so, gang und gäbe ist im Unternehmen, wenn das zum guten Ton im Unternehmen gehört, ja, dann müssen sie, ich sag mal, selbst die Kritiker mitmachen. Ne?
Total. Und ich glaube, dieses ganze Thema Haltung, auch Lernen gehört halt ganz doll dazu. Wir haben das bei der DKB zum Beispiel auch mit einem anderen Format, das heißt Mach mit Festival, machen wir einmal im Jahr, haben wir während Corona einfach mal random ausprobiert und gestartet. Da habe ich einfach so lauter Leute aus meinem Netzwerk angefragt und am Ende hatten wir so 350 digitale Sessions in einer Woche, wo wir dann gesagt haben, Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, sich zu allem anzumelden, wo sie Lust haben, mehr drüber zu lernen. Und so, auch das hilft einfach jedes Jahr. Ne? Es kommen immer mehr Leute dazu, die Themen werden mehr angenommen und so ist das auch mit den Diversity-Themen. Man sagt ja auch in so einem Unternehmen, das ist einfach der Querschnitt der Gesellschaft. Wir werden nicht alle davon begeistern und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass wir auch alle begeistern müssen oder irgendwie so Messias-artig überzeugen, aber ich glaube einfach zu verstehen, es ist an uns allen selber, unserem Gegenüber ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Also einfach nur von, ich bin okay, du bist okay. Und wenn wir das ja schon hinbekommen, sind wir einen ganz großen Schritt Richtung inklusives Arbeitsumfeld weitergelaufen.
Ja, ganz genau. Die Toleranz anderen gegenüber. Ne? Oder auch das Verstehen wollen, die Neugierde. Wo kommt diese Person her? Warum ist sie, wie sie ist? Ne?
Ja.
Wenn du mal zurückblickst, gab es einen Moment, wo du so einen Aha-Moment hattest oder ein ganz starker Lernmoment für dich, für Diversity?
Ich glaube zwei. Der eine war, da war ich mit Miriam im Hotel Adlon auf dem Wirtschaftsgipfel. Und wir waren, glaube ich, die einzigen zwei Frauen. Es gab, glaube ich, noch zwei weitere oder so. Und auf einmal kam ein Mann zu mir und sagte, ja, ich hätte gerne einen Cappuccino. Und dann habe ich gemeint, ich auch. Und ich hätte gerne noch ein Schnittchen mit Käse gerne. Und dann guckte der mich an und dachte, ich bin bescheuert. Und dann sagt er, wie bitte? Sag ich, ja, ich frage mich auch gerade, ob es wie bitte ist. Also ich bin hier genauso Teilnehmer und Gast wie Sie. Und das war dem so unangenehm, aber das war für mich auch das Learning zu sagen, ja, also einfach, ich glaube, Schlagkraft hilft, natürlich nicht direkt so auf die 12, sodass er nicht mehr in der Lage ist zu antworten, aber ich glaube, das hilft schon, wenn wir Frauen uns auch Stück oder auch andere Leute natürlich ein bisschen mehr und mehr ins Selbstbewusstsein kommen und sagen, jetzt nicht in die Harte, oh Gott, was ist jetzt passiert, sondern erstmal so spiegeln. Einfach erstmal dasselbe zurück. Das hilft. Und das Zweite war tatsächlich, wo ich mal auf einem Event war Und ich war ich war Speakerin. Und es ist einfach ehrlicherweise psychologisch, gibt es da viele Studien drüber, wenn es eine weibliche Speakerin ist, dann ist es so, dass sich allen voran Frauen anmelden. Und das habe ich dann einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn in diesen Raum geworfen. Und dann hat sich eine Frau gemeldet. Nee, es war eben keine Frau. Entschuldigung, fange ich auch nämlich mit dem Problem an. Und das war so für mich bezeichnend, warum diese da, also weiblich gelesene Person, hat dann gesagt, ja, was mir jetzt eigentlich hier einfällt als Diversity-Expertin, das zu sagen, das wüsste ich doch gar nicht, dass hier eine Frau sind, und einfach wirklich in einem Ton, wo ich dachte, so würde ich noch nicht mal mit meinem Feind sprechen wollen. Und dann habe ich gesagt, ich finde das super, dass sie sich melden und auch so agieren, weil das ist ein sehr gutes Beispiel, was ich gerne aufgreifen würde, warum wir bei Diversity nicht vorankommen. Weil sie haben total recht, ne? Und das ist auch ein total schönes Diskussionsthema. Die Art und Weise am Ende führt aber auch zu Erfolg oder Misserfolg. Und wenn man die Leute so angreift, hat keiner mehr Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es ist ein totaler Eierschalenlauf, auf den wirklich kaum jemand Lust hat, weil man möchte ja de facto eigentlich nicht fallen und auch sich keine Schrammen und Narben holen. Aber wenn man das, hätten sie das jetzt anders formuliert, dann hätten wir doch einen guten Dialog und dann würden wir wahrscheinlich gesamthaft auch weiterkommen. Und da habe ich dann schon auch nochmal festgestellt, was vielleicht auch so ein bisschen mein USP ist, ich versuche das halt immer sehr mit Optimismus und Positivität zu framen und wo wir vielleicht auch weg müssen. Also wirklich diese Toleranz allen gegenüber, auch den Leuten, die üben. Ja, also ich habe ja noch nie jemanden angeschrien, weil er nicht gut Englisch kann. Und deswegen sollte ich auch, finde ich, sehr tolerant Leuten gegenüber sein, die versuchen zu gendern oder die Pronomen richtig zu nutzen, aber vielleicht noch nicht 100% dabei sind. Aber ich finde, diesen Willen zum Versuch sollten wir einfach wertschätzen. Lang ausgeholt.
Nee, das ist super. Ich kann mich auch erinnern, das war auch ein Lernmoment für mich, das war während Black Lives Matter, da gab es sehr viele Webinare und sehr viele Aktionen und da habe ich ein Webinar besucht mit einer amerikanischen schwarzen Menschenrechtsaktivistin und da sagte sie, ja, es ist, viele sind still oder sagen nichts, weil sie Angst haben, was falsch zu sagen oder in Fettnäpfchen zu treten, es nicht richtig ausdrücken zu können. Aber ihr könnt nichts falsch machen, weil man lernt so. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Und da macht man auch mal Fehler, aber macht's auf jeden Fall. Sprecht aus, was ihr aussprechen wollt. Und man lernt dadurch, dass man den Mund aufmacht. Ja, und das fand ich irgendwie total wichtig. Einfach machen und vielleicht auch Fehler machen. Und wir werden Fehler machen, weil es einfach sehr neu ist für uns, uns darin zurechtzufinden. Und da, das können wir nicht, wir sind da nicht fluent sofort.
100%. Und ich glaube, wir werden, und das ist ja gesamthaft nicht nur auf das Thema Diversität bezogen, sondern wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir gar nicht so schnell lernen können, wie sich die Umwelt verändert. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir immer mit gefährlichem Halbwissen unser Bestmögliches versuchen müssen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, einfach Mut und Toleranz fürs Miteinander.
Ja, das stimmt. Absolut. Wie siehst du oder wie sieht dein Unternehmen, wo du arbeitest, dass Diversity-Strategien oder Initiativen runtergefahren werden? So, ach, jetzt ist vorbei. Wir haben das Okay bekommen oder das Zeichen bekommen aus Übersee. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt machen wir das so wie früher und jetzt ist vorbei. Ist war nichts, ne? Außer Spesen nichts gewesen.
Ja, total. Also ich glaube, also hauptsächlich kann ich für mich sprechen und teilweise dann natürlich auch fürs Unternehmen. Ich fange mal mit dem Unternehmen an. Also mich gibt es noch. sollten wir Diversity nicht weiterhin als sinnvoll erfinden, wäre es ganz komisch, einen Chief of Diversity zu haben. Noch habe ich keine Kündigung in meinem Posteingang gehabt. Und ich glaube, das ist auch was, wofür wir uns ja entschieden haben im Sinne von, wir haben ja auch eine sehr transparente Diversity-Strategie auf der Webseite. Wir sind mit unseren KPIs komplett transparent. Und nicht im Sinne von beschönigen, sondern wir stehen da und wir geben unser Bestes, unsere Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist das, was wir am Anfang auch gesagt haben, eine Haltung. Wir sind ein sehr menschliches Unternehmen. Nachhaltigkeit ist für uns extrem wichtig, die ganzen ESG-Themen und natürlich darin auch Diversity und Inclusion. Und wir sind einfach auch davon überzeugt, weil wir einfach auch als Ziel haben, die MitarbeiterInnenzufriedenheit eben zu steigern, dass das ein sehr wichtiger Aspekt darin ist. Wie sehe ich das? Bezogen auf Übersee und jetzt hier gestern kam mir erst wieder die nächste große Ankündigung durch SAP. Ich finde das ehrlicherweise total schade, weil es für mich eben ein Haltungsthema ist. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, irgendwie atmen finde ich blöd, deswegen mache ich es nicht mehr. Und so verstehe ich das auch mit Diversität. Also an welchem Punkt können wir denn sagen, dass es kein angestrebtes Ziel sein soll, eine Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu haben? Also das finde ich so wirr, aber das kann auch an meiner Kapazität in meinem Gehirn liegen. Ich kann dem nicht folgen. Und ich glaube ehrlicherweise auch, das ist jetzt nicht hoffentlich nur mit den nächsten 4 Jahren, die wir da durch dürfen. Aber was die Unternehmen jetzt verlieren, wenn sie Diversity abschalten, sage ich mal, weil Diversität kann man nicht abschalten. Das ist ja de facto da. Die Frage ist nur, managst du es sinnvoll oder eben nicht? Das ist so wie Kultur, die ist auch immer da. Und wenn man dann 4 Jahre später, sage ich mal, wieder einsteigen würde, hat man nicht nur 4 Jahre verloren, sondern vielleicht eher 15 bis 20, ehrlicherweise, im Fortschritt. Und im Rahmen von demografischem Wandel in Deutschland, Wegfall von Fachkräften und so weiter und so fort, bin ich relativ sicher, ist das keine schlüssellogische Entscheidung, die man treffen soll.
Ja, absolut. Ich denke auch, da büßt man Zukunftsfähigkeit ein und Erfolg in der Zukunft. Ne?
Ja, total. Und ich meine, also was sagt denn Diversität eigentlich nur, dass wir sozusagen tolerant anderen Menschen gegenübertreten und gegenseitig versuchen, eine Chancengleichheit, ich bin eigentlich großer Fan eher von dem Wort Chancengerechtigkeit zu schaffen und ein inklusives Umfeld, in dem alle gehört und gesehen werden. Ja. Wie kann das denn kein Ziel von jemandem sein?
Das sehe ich genauso. Was ist eine Perspektive auf Diversity und Inklusion, die deiner Meinung nach viel zu selten gehört wird oder über die zu wenig noch geredet wird?
Ich glaube, also wir haben ja sehr, sehr lange über Frau und Mann gesprochen. Ne? Also viele sind davon ja total genervt. Das verstehe ich auch. Man muss auch sagen, wir haben so viel drüber geredet und sind immer noch nicht am Ziel. Das ist ja auch ein besonderer Skill. Dann kam eine ganze Zeit lang ja LGBTQA+ und durch die Olympiade und Co. das ganze Thema Transgender. Und das verstehe ich auch. Wir haben ja die Karte der Vielfalt und da die 7 bis 8 Dimensionen, die da drunter fallen, je nachdem, welches Rad man anguckt. Aber ich glaube auch im Kleinen gibt es ganz viele Diversitätsdimensionen in Teams, die wir viel bewusster steuern und managen können und für unsere Stärken nutzen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Sowas wie introvertiert, extrovertiert. Ist jemand gerne im Vordergrund und der kann trotzdem extrovertiert sein oder ist es eher gerne die zweite Reihe in der operativen und so weiter und so fort. Also Diversität ist ja so breit, auch welche Lebenssituation, woher kommt jemand? Ne? Alleine, ich finde das ja immer noch verrückt, dass wir immer noch in Ost und West sprechen, obwohl es das einfach seit Jahren nicht mehr gibt. Wahnsinn, ja, aber Wahnsinn. Selbst das wird noch als Diversitätsdimension genommen.
Absolut, ja, absolut. Super, ja, auch gerade Introversion und Extroversion, auch ein wichtiges Thema, ja, definitiv. Also das stimmt, da gibt es, oder Herkunft, soziale Herkunft, auch so eine Sache. Ne?
Total, haben wir jetzt in unserer letzten Diversitätsumfrage abgefragt, weil war uns auch, wir hatten da mit Kavel Genosi auch gesprochen und war mir auch total wichtig, um zu verstehen, haben wir da einen schwarzen Fleck oder nicht? Also und das war ganz toll, weil wir sind sehr bunt, ehrlicherweise, in der Belegschaft von der sozialen Herkunft. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber da muss man natürlich immer hingucken.
Ja, ihr habt auch interne Netzwerke, DKB Proud, Together. Welche Rolle spielt das oder wie sind diese Netzwerke entstanden?
Ja, ehrlicherweise ganz großartig. Shoutout da auf jeden Fall unter anderem an unseren Kollegen Christian, der das DKB Proud Netzwerk gegründet hat. Das ist viele Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte vor mir entstanden, eben aus genau dem Grund, dass man gesagt hat, Achtung, Obacht, wir wollen ein Netzwerk sein. Und das ist so toll und hat auch so großartige Arbeit geleistet. Und es ist wirklich ein positives Beispiel dafür, dass diese Vorarbeit dazu geführt hat, dass wir jetzt gar kein Problem haben in dem LGBTQA+-Thema, wenn wir auf Diversitätsdiskriminierung oder Benachteiligung gucken bei uns. Was meine ich damit? Wir haben einen Geschäftsführer zum Beispiel bei uns, der ebenfalls homosexuell ist. Wir hatten eine Geschäftsführerin. Lustigerweise haben die sich abgewechselt. Das lag aber nicht am Diversitätsmerkmal. Und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich großartig. Auch das Frauennetzwerk Together, das hat sich auch sehr oft wieder neu gefunden und neu adjustiert. Und ich möchte auch immer draußen sagen, macht Netzwerke. Ich glaube aber, es braucht eine Kombination. Es braucht auch einen strategischen Aspekt. Weil sonst macht so ein bisschen wieder jeder seins. Mhm. Und man verliert eigentlich viel Power auf dem Weg.
Stimmt, ja. Was sind so deine Best Practices, wo du sagst, wow, das hat wahnsinnig gut geklappt. Das war fantastisch. Diversität voranzubringen oder noch mehr Bewusstsein zu schaffen oder wirklich was signifikant zu verändern.
Ja. Also erstmal Geduld. Ja, habe ich gar nicht. Ist ungefähr, das ist wirklich meine Achillesferse, aber das habe ich gelernt. Geduld, aber nicht aufgeben. Dann wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Also wir haben sozusagen mit unserer ersten Diversity-Umfrage war eine der besten Umfragen überhaupt in unserem Unternehmen, also was die Teilnehmerquote anging. Und dann haben wir erstmal festgestellt, okay, das ist die Nullmessung. Dem Zeitpunkt können wir immer dagegen schauen, werden wir besser oder schlechter. Und dann ist das auch handfest, also weg von diesem Bauchgefühl, ich glaube, hin dann KPIs zu setzen. Und zwar welche, die zwar erfüllbar sind, aber jetzt nicht übermorgen, weil dann nimmt es auch wieder keiner ernst. Und auch wenn ich ja großer Fan von New Work bin und so weiter, muss man einfach sagen, viele Leute sind ja noch eher traditioneller als ich unterwegs und es hilft immer, jemanden, ich sage immer den Obermufti, also jemand von ganz oben dabei zu haben. Und da haben wir uns dann eben zwei Vorstände als Diversity-Sponsor geholt. Nicht HR, sondern Finanzen und IT. Also auch mal so ein bisschen anderes Bild drauf. Mhm. Und ich muss sagen, das hat wirklich Wunder geholfen. Und ich merke es jetzt, es war echt schön, dass mich jemand anruft und sagt, Moment, wir machen hier so eine interne Applikation, da wird nicht gegendert. Achtung, da ich weigere mich, das zu programmieren. Und das sind einfach so kleine Sachen, wo ich mir denke, schön, ich muss da nicht drauf achten, sondern es machen eben andere. Oder wir haben letztens einen Award dann vergeben für das Thema Role Model von Strive, da haben wir uns ja auch getroffen, wo dann der Vorstand, ich habe es nur nicht mitgekriegt, weil mein Akku leer war, schreibt, du, ich muss gar nicht mit auf die Bühne, das kannst du auch alleine machen. Also wirklich diese Haltung. Ne? Und ich glaube, so Stück für Stück auch zu verstehen, dass Leute kommen und sagen, ah, kannst du mir noch mal ein paar Leitfragen geben, wenn ich jetzt über Gehaltserhöhungen oder oder Beförderungen nachdenke, nicht damit ich da irgendwelche gebiased Entscheidungen treffe. Also man merkt einfach, je mehr Interesse da ist, und Eigeninitiative, desto besser läuft es, ehrlicherweise.
Ja, sehr stark. Wenn man auch diese Powerful Allies hat, das ist nochmal was ganz anderes, wenn das, ich sag mal, von ganz oben, wie du sagst, abgetragen wird, ne? Dann kriegt das eine ganz andere strategische Bedeutung. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall.
Also, damit mache ich mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt, aber ich glaube auch nicht, dass Diversity ein HR-Thema ist. Das ist ein Strategiethema. Ja, also, ja.
Ja, definitiv. Kommen wir doch mal einfach mal zu dir. Ganz persönlich, Dominik. Du bist so eine spannende Frau. Also hast so viele Awards gewonnen, hast einen eigenen Podcast, hast auch ein eigenes Unternehmen auf deinen Namen, gibst Keynotes, Workshops. Und was hat dich bewogen? Ich sag mal, so aus dem Konzern Lauf auch noch einen anderen Lauf, noch eine andere Route für dich zu kreieren.
Ja. Total.
Weil ich meine, es ist ja auch sehr viel Energie, ne? Viel Zeit, Energie, ne? Die meisten sind ja total geschafft, wenn sie ihren Arbeitsalltag bewältigen. Ne? Was motiviert dich so stark?
Ja, also ich glaube, da ist ein Vorteil, ich habe ADHS, gefühlt hat man da ja eh immer mehr Energie als andere. Das muss ja nicht immer nur ein Problem sein. Und ich wollte ja nie in einen Konzern. Ich bin da jetzt seit 5,5 Jahren. Früher hätte ich also Wetten verloren und wahrscheinlich mir beide Hände verbrannt, wenn mir das jemand gesagt hätte. Und ich glaube, das war für mich, und das hatte ich damals mit meiner damaligen Chefin Gabi auch direkt ausformuliert, ich komme nur, wenn ich parallel auch weiterhin andere Sachen machen kann. Weil was ich mir bewahren möchte, ist der Blick von außen. Und ich finde, den hat man nicht, wenn man immer nur in dem eigenen Saft rummacht. Und ich glaube auch, da bin ich auch immer sehr ehrlich, ich werde nicht die nächsten 45 Jahre bei der DKB arbeiten. Und ich, Dominique, bin ja nicht die DKB, sondern jetzt gebe ich sehr viel dafür, aber eben auch für andere Dinge. Und mir war es total wichtig, meine eigene Brand, würde man ja heute sagen. So ist es, das war ja nicht geplant, das ist irgendwie so ein bisschen entstanden. Und ich finde, dann ist ja auch gut, wenn man da das weiter ausbaut. Und ich liebe es, ehrlicherweise einfach Keynotes zu geben, Workshops, Leute so positiv zu begeistern. Und es gibt mir ganz viel Energie. Ja, und dann führte natürlich eins zum anderen. Und dieser Podcast, der MacherInnen-Podcast, damit verdiene ich auch kein Geld, das kann man, glaube ich, auch ganz offen sagen, sondern das kam daraus, dass ich gesagt habe, ich habe so ein cooles Netzwerk mir über die Jahrzehnte aufgebaut mit so tollen Menschen. Oh, da kommen wir wieder auf soziale Herkunft und andere Diversitätsdimensionen. Andere Leute leider noch gar keinen Zugang haben. Aber über den Podcast versuche ich eben diese Gespräche, die ich mit denjenigen führe, für alle zugänglich zu machen. Und so kam es dann zum Podcast. Und freue mich immer über jeden Award, sag aber ehrlicherweise auch nicht, also es gibt dann eine Person, Zahl X, die sich für sowas bewerben oder nominiert werden. Es gibt ganz viele andere, eher verdient als ich, aber die sind da noch nicht in dem Pool. Das tut mir dann immer leid, deswegen finde ich es auch immer cool, wenn Leute, die jetzt nicht überall schon auftauchen, irgendwas gewinnen. Aber ja, ich freue mich natürlich trotz alledem auch über jeden Award.
Ja, wer sind Menschen, die dich inspirieren? Wer sind so deine Wegbereiterinnen?
Ja, also es gibt einen, den nenne ich ehrlicherweise immer als meinen Mentor und Wegbereiter auch. Das war ganz lange der Deutschlandchef von Amazon, Ralf Kleber. Warum? Ich hatte damals Ralf kennengelernt, weil er sich mit meiner Chefin getroffen hat. Und dann im Rahmen meines Sales-Trips habe ich dann einfach nur per LinkedIn geschrieben, hey du, ich bin in München, wollen wir uns sehen. Titel irrelevant, ja, also Deutschlandchef Amazon und kleinstes Licht, was so über der Grasnarbe schwebt. Und dann hat er direkt, ja klar, also ich kann um die und die Uhrzeit, ich treffe mich. Und das fand ich so cool, so menschlich und habe durch ihn einfach kennengelernt. Erstens dieses, oh, ich brauche einen Termin, ich schaue mal in 8 Wochen. Also wenn derjenige es für die wichtigen, für sich wichtige Leute, es geht immer um Prioritäten, hinkriegt, am selben Tag oder Tag danach was richtig zu machen, das nehme ich von niemandem mehr ernst, dass man erst in 8 Wochen einen Termin findet. Und einfach das sich selber zurücknehmen und seine Mitarbeitenden nach vorne stellen, das fand ich immer gut. Zweites ist Fahrt. Warum? Weil sie einfach mit so einer Leichtigkeit, sage ich mal, durchs Leben geht, aber allen voran auch ganz klar sagt, was sie nicht kann und was sie nicht will. Also viele versuchen das ja irgendwie zu mit Masking und Coping irgendwie anders zu machen. Die sagen aber, ich führe nicht gerne, Aber ich kann super gut Vertrieb und Film zusammenziehen, aber das und das kann ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Das ist ja perfekt, weil dann kann man damit arbeiten. Und so gehe ich auch eben mit meinen Teams vor. Ja, also die beiden zumindest. Es gibt noch viele andere, aber das würde den Podcast sprengen.
Ja, toll, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich finde es toll, wenn man so so vielfältig sein kann und so vielen Interessen und auch noch seine eigene Personal Brand noch aufbauen kann. Ich finde das wirklich sehr, sehr großartig, weil da gehört einiges dazu, ne? Das ist nicht nur mal eben so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, ne? Das auf jeden Fall.
Wenn ich dazu nur was sagen darf, weil ich glaube, das ist oft was auch gar nicht gesehen wird. Ne? Dann wird so gesagt, so, oh ja, die hat auf LinkedIn irgendwie 14.000 Follower, was gegenüber zum Beispiel Anahita oder so vollkommen lächerlich ist. So heiße, kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich mache das halt seit 10 Jahren. Ne? Also, und ich glaube, da finde ich zum einen, das muss man sehen und wertschätzen. Und auf der anderen Seite darf man sich auch nicht davon abhalten lassen, weil man sagt, ich habe jetzt irgendwie nur 200. Ja, ich habe auch mal mit 3 angefangen. Ja, also das eher so dieses Konsistentsein. Und ja, sorry, wollte ich nur noch einmal ergänzen.
Ja, definitiv, das ist so wichtig, ne? Weil man sieht die Erfolge, aber nicht, was dazu führt. Ne? Man sieht das schöne Beet, aber nicht den Spaten. Ne?
Ja.
Genau. Gehen wir doch mal so in die Zukunft. Wie sieht für dich eine ideale Arbeitswelt in 10 Jahren aus?
Ach, also, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wären wir, glaube ich, sehr flexibel, ehrlicherweise. Weil was ich jetzt schon feststellen durfte mit den vielen Menschen, mit denen ich auch immer zusammenarbeiten darf. Man hat ja früher mal mit Eule und Lerche angefangen, ne, wo man gesagt hat, naja, das macht aber schon viel. Und das hat ehrlicherweise viel. Die einen sind halt zu der einen Uhrzeit eher abarbeitend oder miteinander arbeitend. Und wenn man dort flexibel, und das meine ich ortsflexibel, zeitflexibel, aber auch inhaltsflexibel arbeiten kann, und das ist sehr privilegiert, ehrlicherweise, weil wenn wir jetzt ins Blueworker-Thema eingehen, da kommen wir nicht so weit, ehrlicherweise. Da gibt es auch gute, flexible Strukturen, aber auf jeden Fall nicht auf der Tiefe. Bei mir im Arbeitsumfeld würde ich mir das sehr, sehr wünschen, auch weg von diesem Ego und weg von Politics, sondern hin zu, wir alle haben ein gemeinsames Ziel, für jeden ist hier Platz und wir finden gemeinsam einen guten Weg, um dieses Unternehmensziel zu erreichen. Das fände ich extrem wichtig, gerne digital, aber also mit Tausenden von Tools, aber die Menschlichkeit dabei nicht zu vergessen. Es gibt so ein Buch, das heißt Nieder mit den Bullshit-Jobs, bin ich großer Freund von. Also wirklich alles, ne, wo man so, früher hatte man ja Fleißarbeit dazu gesagt, ne, also wenn der Kopf nichts mehr konnte, hat man das dann irgendwie gemacht. Das in ChatGPT und was es nicht alles gibt, abzugeben. Und diese Kreativität, Zusammenarbeit, überlegen, wie kann ich meine Leute begeistern? So stelle ich es mir vor, einfach immer mit einem unternehmerischen Geist. Also ich bin auch kein Freund von, ja, jetzt schauen wir mal, ob da vielleicht irgendwo da ein bisschen Geld rauskommt. Aber ich glaube, das eine muss das andere überhaupt nicht ausschließen.
Wunderbar. Wir kommen so langsam zum Ende, Dominik. Gibt es ein Buch, was dich sehr geprägt hat?
Ehrlicherweise, ich war früher ein großer Lesefreund. Jetzt bin ich es immer noch, aber dafür fehlt mir sehr oft die Zeit. Aber was mir geholfen hat, ich kenne den Titel nicht, das aber werden wir bestimmt verlinken. Ich kann aber sagen, worum es geht. Und das war ein Buch, wo eben immer gesagt wurde, du bist okay. Und man muss erst mal verstehen, warum triggert mich das jetzt? Und ich bin eben jemand sehr emotional und temperamentvoll einfach. Das heißt, ich denke so, nö, das ärgert mich jetzt. Da bin ich jetzt erstmal dagegen. Und ich musste sehr lange lernen zu verstehen, warum triggert mich das? Ist das überhaupt ein Trigger oder habe ich gerade irgendwie, bin ich nur mit dem falschen Bein aufgestanden? und was hat das eigentlich sozusagen mit mir zu tun? Und dieses Buch hat mir sehr stark dabei geholfen, in meinen Selbstwert zu kommen, weil die Quintessenz dessen ist eigentlich, 90% der Menschen, die dich angreifen, haben kein Problem mit dir, sondern mit sich selbst. Und das hilft sehr stark durchs Leben zu
gehen. Oh ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Learning. Das finde ich auch, ja. Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich mitgeben würdest? Und deinem Stand heute?
Hab weniger Angst. Also man glaubt es nicht. Ja. Ne? Ich glaube, wenn man mich so trifft, dann denkt man so, oh, die hat überhaupt keine Angst. Früher war ich ein richtiger Angsthase. Also von ich fahre keinen Aufzug zu ich habe Angst vor Fliegen und vor allem anderen auch. Und einfach dieses und je mehr Ängste man hat, desto mehr Raum nimmt das ja im Gehirn dafür ein, von einer positiven Lösungsfindung. Und ich glaube einfach, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es früher schon so coole Netzwerke gibt für Frauen, aber auch Männer und alle anderen Menschen, die es heute gibt. Und deswegen kam, glaube ich, die Entwicklung einfach dahingehend ein bisschen später.
Sehr schön. Und dann habe ich jetzt die allerletzte Frage für dich. Was ist so eine Mission oder eine Botschaft, die in deinem Herzen brennt, die ja jeder Zuhörer, also Hörer, Hörerin mitnehmen sollte ins Leben oder mit in ihr Unternehmen? Was ist dir da wichtig?
Also ich glaube, das ist auch so ein ehrlicherweise ein bisschen ausgelutschter Satz, aber ich bin großer Verfechterin davon. Also wirklich dieses Love it, change it or leave it. Ich glaube einfach, wir haben nur dieses eine Leben. Und ich habe so viele Leute schon in meinem Umfeld gehabt, die mir irgendwie seit 15 Jahren erklären, wie schrecklich alles ist, weil ich mir immer denke, also entweder ist es nicht so schrecklich oder ist es noch nicht so schrecklich, weil warum bist du denn dann weiterhin hier? Und ich glaube, diesen Selbstwert für sich selber nie zu verlieren oder ihn wiederzufinden, zu sagen, ich bin viel wert, meine Zeit ist viel wert und ich möchte an einem Platz mein Bestes geben, wo ich Freude habe und wertgeschätzt werde. Und wenn ich das nicht habe, versuche ich das zu verändern. Und wenn das auch nicht klappt, dann gehe ich. Und das würde ich wirklich jedem raten.
Das, Dankeschön. Das ist wirklich wunderbar, ein wunderschöner Appell, seiner Zeit umzugehen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die für einen selber zählen.
Total, absolut. Weil am Ende, irgendwann guckt man zurück und denkt sich, warum bin ich nicht 15 Jahre eher gegangen?
Ja. Ah ja. Vielen lieben Dank, Dominik. So inspirierend, mit dir zu sprechen. Es war ganz, ganz toll. Ein wunderschönes Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit und in dein Leben.
Danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Freude bereitet.
Ja, auch. Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.